SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Das Schicksal von Ferding und Heimkind hier bei uns in der Schweiz ist lang verdrängt worden. Bis Anfang der 80er Jahre sind tausende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene geschlagen oder misshandelt worden. Sie haben gelitten und leiden noch heute. Ganz lang hat die Schweiz nicht gewusst, wie sie mit dem dunklen Kapitel umgehen soll, wie diese Geschichte aufgearbeitet werden soll. Der Donnerstag findet den nationalen Gedenkanlass für Heim- und Verdingkind mit der Bundesrätin Simonetta Sommaruga statt. Was bis Anfang der 80er Jahre in der Schweiz passiert ist, haben ehemalige Verdingkind schon versucht aufzuarbeiten. Sie haben versucht, ihre Biografie in Wort zu fassen und haben Bücher über ihre Vergangenheit geschrieben. In der Sendung Doppelpunkt heute hier auf SRF 1 erzählen 4 Verdingkind über ihre schreckliche Kindheit. Die erste eindrückliche Geschichte kommt von der Elisabeth Wenger, die zu Pfaffnau im Kanton Luzern aufgewachsen ist. Ihre liebliche Mutter hat Elisabeth Wenger nach der Geburt gleich schon einer Pflegefamilie gegeben. Wer das ihre Mutter war, das hat Elisabeth Wenger am SRF1-Redakteur Jürg Oeninger vor ein paar Jahren selber erzählt.
Sie war eine Frau aus besserem Haus. Sie hat Bekannte von meinen Pflegeeltern gekannt und mich dann so abgebracht, oder wie, ich weiß nicht, wie ich das muss ausdrücken.
Also sie hat ja sie auf die Welt gebracht und ist nicht geheiratet gewesen, also sogenannt uneheliches Kind, was heute eigentlich nicht so speziell und nicht ein Problem ist, aber damals ein Problem war.
Ja, damals war es eine Chance und für eine Dame aus besserem Haus sowieso, das ist unmöglich gewesen und so, auf die Art musste ich natürlich schon weg, oder? Um den Frieden im Haus zu halten.
Wie können Sie sich das erklären, dass eine Mutter ihr Kind weggibt? Ich meine, der äußere Grund, es ist eine Schande, das ist einmal das eine, aber das ist ja nur ein äußerer Grund. Es ist immerhin ja die Mutter, die das eigene Kind weitergibt.
Also für mich gibt es eigentlich keinen Grund, ein Kind wegzugeben. Das ist etwas, was mir bis heute nicht in den Kopf will. Das ist auch vermutlich einer der wenigen Punkte in meinem Leben, die ich nicht begreife. Und ich habe meine Mutter vor einem halben Jahr einmal gefragt, wie sie sich heute dazu stellte. Und sie hat mir ins Gesicht hinein gesagt, sie möchte das heute noch genauso, wie sie es damals gemacht hat. Und das ist für mich hart. Weil eine Mutter ist eine Mutter und es ist nicht für mich nicht nachvollziehbar.
Sie, Lisa Wenger, sind ja vierfache Mutter und sie sagen von sich, sie sagen auch kinderliebend, also sie haben gern Kinder. Ist denn ihre Mutter eben eine, die nicht, Kind nicht gern hat?
Sie hat mir einmal gesagt, sie hasse Kinder. Also heute im Nachhinein tut es nicht mehr so weh. Aber als ich es ursprünglich einmal erfahren habe, also mit 18, dann war das also ein Schock gewesen. Man findet seine Mutter das erste Mal und dann kommt man solche Aussagen nach Kopf geprallt über und das war schon extrem gewesen.
Jetzt haben Sie ja selbstverständlich auch einen Vater, der das mitverantwortet. Wie ist denn Ihr Vater?
Von dem weiss ich gar nichts. Also ich habe keine Ahnung, wer mein Vater ist. Es hat verschiedene Versionen gegeben, wer er könnte sein, wer er ist. Und ich vermute, dass keine von diesen Versionen wahr ist. Ich habe keine Ahnung.
Sie sind zu Pflegeeltern gekommen und dort auch aufgewachsen. Sie haben ein Buch geschrieben, ein autobiografisches Buch, wo Sie die ganze Kindheit und auch eigentlich Ihr Leben bis fast heute beschreiben. Wer sind Ihre Pflegeeltern gewesen? Also was war das Verhältnis von Ihnen zu Ihren Pflegeeltern?
Das ist noch ganz schwierig zu sagen. Ich habe ja nur Sie gekannt. Für mich sind Sie meine Eltern gewesen. Es waren schlechte Pflegeeltern gewesen, wenn man ehrlich will sein. Ich weiss nicht, sind sie von Grund auf so bösartig gewesen oder ist das einfach, weil sie mit mir überfordert waren?
Sie haben ganz viel beschrieben, was schlechte Behandlung gemeint hat. Also die Eltern sind häufig nicht so reingestanden. Die Eltern haben sie auch geschlagen, eingesperrt in den Keller und so weiter. Was war das Schlimmste, was ihnen widerfahren ist in ihrer Kindheit?
Das Allerschlimmste für mich war die Leblosigkeit gewesen. Also abgesehen von diesen Schlägen, von Michauer Speeren, von all diesen Brutalitäten aufs Holzscheitlich, Knüllen vor einem Kreuz und also die Lieblosigkeit, die Kälte. Und als Kind habe ich immer Wärme gesucht, ich habe Geborgenheit gesucht, ich habe Liebe gesucht. Und da ist einfach nichts gekommen. Es sei denn, wir haben Visiten gehabt oder sei es Visiten gegangen. Dann war die Situation anders gewesen. Dann war ich ein liebes Kind gewesen. Dann bin ich verhätschelt worden, wie eine Prinzessin behandelt worden. Und das hat dann einen Doppeleffekt gehabt. Die haben das Gefühl gehabt, mein Gott, hat das Kind schön. Und dann ist der Neid aufgekommen. Und das war für mich noch hart gewesen. Weil sobald man wieder daheim war, war ja die Situation wieder anders gewesen.
Ist der Grund dahinter gewesen, dass Ihre Eltern den Ski vom guten Familienleben haben wählen waren?
Das war ihnen vor allem wichtig gewesen. Und der Pflegevater hatte ein Geschäft gehabt. Das war ihm auch wichtig gewesen wegen der Kundschaft. Und in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, war es mehrheitlich so gewesen, was denken die Leute. Und nach dem Motto ist auch gehandelt worden.
Es gibt ein eindrückliches Erlebnis in diesem Buch. In einem Kapitel beschreiben Sie, wie Sie heimkommen und die Tür ist geschlossen. Und Sie kommen einfach nicht rein.
Ich erinnere mich gut an die Situation. Ich bin heim von Schule gekommen. Meine Kleider sind verrossen gelegen in einem Köfferli und in einer Schachtel. Und die Mutter war aber daheim. Und ich wollte rein, die Tür ist beschlossen, ich habe gerufen. Und sie hat mir gesagt, mach es vor, kommst, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, sonst kommst du in ein Heim. Und ich habe gebrüllt und irgendwann einmal habe ich gemerkt, dass es nichts mehr gibt. Ich habe dann das Köfferli genommen und bin in den Wald. Ich habe nicht gewusst, wohin. Und im Waldhaus aussen, das ist also, als Kind hat man mir das als Hexenhaus beschrieben. Ich hatte zuerst wahnsinnig Angst gehabt, dort zu gehen. Und bin aber dann gleich dort die ganze Nacht geblieben. Am anderen Tag habe ich nicht gewusst, was jetzt geht. Und am gegen oben habe ich die Stimme vom Pflegevater gehört. Ich bin natürlich freudig. Das war für mich eine Freude, dass der Vater mich sucht. Und ich habe gehofft, ich könne ihm erklären, was los war. Und stattdessen hat er mich gepackt und ich auch gesperrt und mich noch abgeschlagen, was er eigentlich selber gemacht hat. Das hat ihn er sehr gemacht. Ich bin dann in der Schule auch noch gestraft worden. Und natürlich von meiner Pflegemutter erst recht. Und an dem Tag haben sie mir auch meinen geliebten Teddybär noch verschwinden. Also an dem Tag ist wirklich eine Welt untergegangen für mich.
Ist etwas kaputt gegangen?
Es ist etwas kaputt gegangen. Und zwar unwiderruflich. Da war ich 7 Jahre gsi.
Ein schwieriges Thema will ich aber ansprechen. Vergewaltigung. Das ist heute das Thema, ist damals schon das Thema gewesen. Man hat einfach früher nicht davon geredet.
Ja, und zwar schon mit 3 Jahren. Und ich erinnere mich sehr, sehr gut an die Situation. Das war der Nachbar. Und das ist auch grauenhafte Erinnerung noch heute. Und wenn ich daran denke, ich bin heim, ich habe gebrüllt, ich habe meiner Pflegemutter erzählt, was passiert ist. Und sie hat mich geklebt und gesagt, Mensch, ich will wegen dir Krach mit dem Nachbar. Und ich habe immer und immer wieder in das Haus rein müssen, für Möbelpolitur zu holen. Oder sie hat immer einen Grund gefunden, mich in das Haus zu schicken. Das war für mich also extrem gewesen. Ich bin dann später noch mal vergewaltigt worden mit etwa 12 Jahren. Und dort ist dann endgültig etwas gebrochen in mir. Also das war dann die Extremsituation gewesen.
Gebrochen gegenüber den Erwachsenen, gegenüber der Welt, gegenüber wem, bestimmtem?
Irgendwie habe ich mit der Welt dann mal abgeschlossen gehabt. Also wo es das zweite Mal, also wo es dort mit 12 Jahren passiert ist, der hat mir noch hinten nachgerufen, ich konnte mich losreissen dann schlussendlich. Und der hat mir hinten nachgerufen, meine Frau wird dir nicht glauben. Und ich habe genau gewusst, es ist so. Und ich habe gewusst, es wird mir niemand glauben. Denn wenn er schon als 3-Jähriges schuld ist, dass es vergewaltigt wird, wie soll es dem einem 12-Jährigen gehen? Und ich bin dann aufsässig geworden. Ich bin also richtig ein aggressiver Mensch geworden. ich bin auch frech geworden. Ich habe rumgemault. Das hat mir zwar sehr viele Strafen mehr eingebracht, aber das war mir so etwas von gleich gewesen.
Also Sie haben die Situation gehabt, dass man Ihnen als Kind nicht geglaubt hat. Und Sie haben auch grundsätzlich nur wenig Menschen können trauen. Jetzt wenn man schwierige Situationen hat, dadurch kann man wenigstens den Eltern trauen. Das haben Sie nicht können. Wem haben Sie überhaupt können trauen oder sich anvertrauen?
Ja, als ich noch ganz kleiner war, hat es noch eine Nachbarin gegeben. Die ist dann leider eben gestorben. Es hat noch eine zweite Nachbarin gegeben, die ist eben auch gestorben. Und wo mein Gott, also mein Firmgott, dann gestorben ist, hatte ich gar nicht mehr mitgehabt. Und ich habe das in mich hineingefressen. Ich hatte keine andere Möglichkeit gehabt.
Es ist viel Ihrer Kindheit passiert, wo man aufs Erste kaum glauben will, dass das passiert ist. Es gibt noch etwas anderes, wo speziell ist in die Richtung. Sie haben zum Teil auf eine Art müssen ihren Lebensunterhalt selber verdienen als Kind. Also sie haben sich zum Teil müssen sogar Essen verdienen. Wie ist das genau gelaufen?
Ja, ich habe schon mit 5 Jahren habe ich das erste Mal müssen zu den Nachbarn, zu den Bauern in der Umgebung gehen arbeiten. Das hat mit Herdöpfen auflesen oder Öpfen auflesen und Holz rein tun, Eier rausnehmen, in Käse gehen. Und das Geld, das ich so verdient habe, erstens ist es aber meinen Pflegeeltern darum gegangen, dass ich in dieser Zeit etwas zu essen hatte. Und das Geld, das ich verdient habe, haben sie mir natürlich weggenommen. Das ist dann allerdings, wie älter ich geworden bin, bist du drüber geworden. Zuletzt hat das dann so ausgesehen, dass ich am Morgen an 3 verschiedenen Bauern haben müssen Milch und Käse bringen. Das gleiche zu oben. Nach der Schule musste ich Heftchen vertragen. Ich hätte auch noch lernen sollen. Ich musste aber gleichzeitig auch noch den Bauern auch noch müssen helfen. Also ich hatte eine richtige Stresssituation. Und das Geld, das ich dort bekommen habe, das habe ich offiziell schon selber in Empfang genommen. Aber daheim hat das Komitee gewartet und hat mir das Geld abgenommen. Meine Pflegeeltern waren eigentlich relativ wohlhabend gewesen. Und von dort her wäre es überhaupt kein Bedürfnis gewesen, dass ihre Kinder hätten müssen Geld verdienen. Ich kann mir das auch nicht erklären, warum dass sie mich so... Ich habe meine Kleider selber müssen verdienen.
Die 67-jährige Elisabeth Wenger über ihre schwere Kindheit als Verdingkind. Vertrauenspersonen, der innere Frieden und ein richtiges Zuhause hat Elisabeth Wenger lang nicht gefunden. Erst seit sie in Cento Valle in der Nähe von der italienischen Grenze als Selbstversorgerin lebt, hat sie sich mit ihrer Vergangenheit versöhnt. Dort lebt die Mutter von 4 erwachsenen Kindern mit ihrem zweiten Mann.
Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, 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 yeah. I gotta leave that girl alone, 'cause ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Thank you.
this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home anytime she goes away. And I know, 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 yeah. I gotta leave the young thing alone, 'cause ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
SRF 1 mit schwierigen Erinnerungen von Verding-Kind. Verding oder Heimkind haben es hier bei uns in der Schweiz alles andere als gut gehabt. Zum Teil sind sie bei ihren Pflegefamilien geschlagen oder sogar misshandelt worden. Ungefähr jede fünfte Familie ist direkt oder indirekt von dem Schicksal betroffen. Jemand, der seine Geschichte als Verding-Bub im Zürcher Oberland immer und immer wieder müssen erzählen musste, ist Arthur Honecker. Er wird gleich 89, hat als Autor und Journalist viele Bücher geschrieben und hat sich auch politisch engagiert. Simon Meyer hat vor ein paar Jahren mit dem Arthur Honecker für die Sendung «Menschen und Horizonte» geredet und hat ihn darauf angesprochen, ob er etwa die nicht auch genug davon hätte, seine Geschichte als Verdingkind immer und immer wieder zu erzählen.
Ich muss sie einfach erzählen. Warum soll ich meine Geschichte vorenthalten? Es ist ja eine Geschichte, die nicht alltäglich ist. Es ist nicht etwas, das einfach so völlig normal abgelaufen ist in einem Menschenleben. Für mich ist diese Geschichte eigentlich ein wesentlicher Bestandteil, wenn nicht sogar mein Leben. Ich habe so ein Leben, ich erzähle die Geschichte, aber ich muss sagen, dass sie mir natürlich auch langsam ein bisschen ablöscht. Ich möchte lieber eigentlich einmal über anderes diskutieren. Es gibt ja viel Wichtigeres als meine Geschichte. Wobei ich dazu muss sagen, es gibt eben Tausende und auch Tausende gegeben in der Schweiz, die ganz ähnliche, zum Teil noch die schreckliche Geschichte erlebt haben wie ich.
Seine Geschichte hat am 26. September 1924 angefangen. Da ist er in St. Gallen von einer noch sehr jungen Mutter geboren worden. Dieser minderjährigen Frau aber hat man den Bub weggenommen und in St. Gallen Kinderheim Tempelacker gesteckt. Die 16-Jährige hat man bis zur Volljährigkeit ebenfalls in ein Heim gesteckt und hat jeglichen Kontakt zwischen ihr und ihrem Kind unterbunden und ein Leben lang verunmöglicht. Als Zweijährige ist er zu einer Pflegefamilie gekommen und ist dann im Zürcher Oberland aufgewachsen, mehr schlecht als recht. Mit 14 ist er in ein Heim gekommen und von dort aus ist er dann als billige Arbeitskraft zu einem bösartigen Bauer zu Schlieren verdient worden. Leicht hat das nicht gehabt, der kleine Turi, der von seiner prügelfreudigen Pflegemutter regelmässig drangenommen worden ist, meistens wegen nichts. Und auch sonst, überall wo er hingekommen ist, ist Gewalt und Brutalität an der Tagesordnung gewesen. Wehren hat er sich zwar schon können, aber das ist immer wieder auf ihn zurückgekommen und hat alles noch schlimmer gemacht. Wie denn das so sei, wenn einem alles wieder in Sinn käme, wenn Bilder, wenn Gefühle wieder raufkommen, wollte ich wissen.
Ja, man fängt dann ein bisschen an zu staunen. Und je mehr, dass man dann hinterläuft in die Vergangenheit, und das sind jetzt immerhin, also bewusst etwa 78 oder 77 Jahre, es ist halt schon so, wenn man halt denkt und ein bisschen sich einen Haufen Sachen einprägt hat, dann weiss man es eben auch lang, über viele Jahre raus. Und ich habe wirklich ein phänomenales Gedächtnis, das muss ich schon sagen. Ich erinnere mich an so viele Einzelheiten. Zum Beispiel im Nachbarn haben wir gehabt, der hat jeden Mittag vom Viertel ab 12 bis am 1 hat er in der Wäschküche Klarinett gespielt, geübt, ist in der Harmonie im Bachtel gewesen. Und so sind so ganzen Haufen Details, die mir immer einfach immer wieder einfallen. Oder die Amsel, die immer gesungen hat auf dem Schneider seiner Schüre. Aber da habe ich dann, als ich im Pestlozi-Heim war, bin ich in der Sekundarschule bin zu lernen, habe ich dort ganz schön so einen Highway-Aufsatz geschrieben, die Amsel, wo der Derner dann wahnsinnig Freude hatte. Und er hat gesagt, Honecker, das hast du sehr gut gemacht. Das ist sehr, sehr schön. Und dann hast du hier Tränen in den Augen gehabt. Das sind so Sachen, wo man, ja, das, also wenn ich jetzt so da erzähle, gehen mir ganz einen Haufen Bilder durch den Kopf. Fasnacht, Weihnacht, 1. August, alles. So, wie man das damals so erlebt hat. Wenn ich das als Bub erlebt habe. Heuen, Ämter, Äpfel auflesen, Nüsse suchen, ins Holz und so. Das ist so richtig. Das sind schöne Erinnerungen natürlich. Ich habe ja nicht nur schlechte Erinnerungen, ich habe sehr, sehr viele sehr schöne Erinnerungen und auch gehaltvolle und gemütvolle Erinnerungen habe ich natürlich auch. Ich bin nicht nur einfach geschlagen und peinigt worden. Das ist einfach so, hat auch noch ein bisschen dazugehört. Aber ich habe sehr viele schöne Kindheitserinnerungen, auch an die Schule.
Irgendwann sind Sie volljährig gewesen. Ein 20-Jähriger. Sie beschreiben, dass Sie gejuchzt haben, alles vorgerührt. Sie haben damals die kratten Herdöpfel, die Sie haben müssen, auf dem Acker zusammensammeln mussten, haben Sie vorgeschmissen und Freiheit. Wie ist es dann weitergegangen? Was ist da alles passiert?
Ja, ich bin dann zu einem Bauer auf Gossau, Zürich. Zu einer Bauernfamilie. Zwei Ehepaare haben den Hof dort in der Tegernau bewirtschaftet. Die sind mir irgendwie ans Herz gewachsen, weil ich hatte es sehr schön dort. Das war also ein riesiger Kontrast zu allem, was vorher anstalt und so weiter. Die haben mich von der ersten Stunde an in die Familien aufgenommen. Ich konnte am Tisch essen mit ihnen. Die haben immer gesagt, greif zu, du musst noch etwas werden. Und ich habe dort habe ich absolut lustvoll habe ich bei diesen Leuten geschafft. Es hat mir Spass gemacht, sehr. Eben weil sie auch... Also, vor allem der Eltern, der Christen, der hat so einen gesunden, schönen Humor gehabt. Das war ein gescheiter Mann gewesen. Und ich habe dann dort sehr gut, auch die Frauen waren sehr, sehr nett mit mir. Ich wollte ja eigentlich Schauspieler werden. Das war eigentlich mein Traum gewesen. Immer, ich habe ja in der Anstalt oben, habe ich 3 Theaterstücke geschrieben und habe die auch mit den Zöglingen dort oben inszeniert und aufgeführt. Und das war ein grosser Traum von mir. Und ich habe dann immer, das habe ich dann den Bauernleuten erzählt, ich möchte gerne Schauspieler werden. Die haben dann gesagt, ja gut, dann musst du halt etwas machen. Dann habe ich Heidi Grätler einen Brief geschrieben. Und dann postwendend eine Antwort bekommen, kommen Sie auf Zürich, ich will Sie kennenlernen. Und dann bin ich im Pfau noch am Sonntag. Die Bauernfrau hat mich dann noch, die zwei haben mich dann noch in die Badwanne gegeben. Am Abend und hat mich da gewaschen, von oben bis unten. Das war wahnsinnig lustig. Sie haben dann immer auf die Seite geschaut und so. Und ich bin dann auf jeden Fall auf Zürich und habe im Pfau den Grätler getroffen. Und zwar zusammen mit dem Wolfgang Langhoff. Die sind dort am Tisch gesessen. Frau Grätler war noch dabei gewesen. Und dann habe ich dann Schillers Glocke aufgesagt. Und dann noch etwas aus der Maria Stuart. Und dann hat der Grätler gesagt, Momol, dem kann etwas werden. Momol, da kann schon etwas werden. Geh du jetzt noch ins Bühnenstudio zu der Frau Treichler. Und du hast dich dort anmelden. Und dann gehst du dort in die Schule. Momol, da glaube ich schon. Und so. Und das hat sich dann zerschlagen. Ich habe dann kurz darüber aber müssen in die Rekrutenschule. Und da haben wir mir ja schon, wo ich gestellt habe, hat das Militär schon einen Zettel bekommen, wo drauf gestanden ist, habe ich den Akten gefunden, wo drauf gestanden ist, arbeitsscheu und liederlich. Und dann habe ich natürlich im Militär genau die gleichen Erfahrungen gemacht wie vorher. Und ja, das ist halt, wenn etwas passiert ist, dann sind wir zuerst zu mir gekommen.
Seine dunkle Vorgeschichte, also seine Kindheit als Verdingkind, hat Arthur Honecker immer wieder eingeholt. Gegen das hat er sich gewehrt und hat als Autor verschiedene Bücher zu diesem Thema geschrieben. Ein Buch über sein Leben als Verdingbub hat auch Roland Begert geschrieben. Er erzählt dann als nächstes hier im Doppelpunkt auf SRF 1.
They say everything can be replaced. They say every distance is not near. So I remember every face of every man who put me shining from
us fall. So I swear I see my reflection.
Das ist der Doppelpunkt auf SRF 1 mit vier bewegenden Geschichten von Verding-Kinder. Verding- oder Heimkinder, sie sind den Müttern weggenommen oder weggegeben worden und sind ins Heim oder zur Pflegefamilie gekommen. Bis in die 80er Jahre haben Tausende von Kindern kein richtiges Zuhause gehabt, sind geschlagen oder missbraucht worden. Verschiedene haben wegen ihrer Kindheit später ein starkes Bedürfnis gehabt, über ihre Vergangenheit zu schreiben, sich alles von der Seele zu schreiben. Auch der Roland Begert. Er hat einen autobiografischen Roman geschrieben, heisst «Lange Jahre fremd». Dort geht es um einen Bub, den Florian. Die fiktive Person mit vielen autobiografischen Zeugen kommt mit 12 auf einen Bauernhof im Berner Seeland und auch dort hat es der Florian nicht nur schlecht gehabt, er hatte auch gewisse Freiheiten gehabt. Das hat der Roland Begert vor ein paar Jahren Christian Schmid in der Sendung «Siesta» erzählt.
Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, den man hier herausstreichen muss. Ich denke heute noch sogar zurück an die Zeit. Das ist eine von der, für mich, für die Persönlichkeitsentwicklung, die fruchtbarste Zeit gewesen. Vor allem die Freiräume, die ich dort hatte. Freiräume, das hat einfach geheissen, du hast deine Arbeitsfelder, die sind ganz klar definiert gewesen. Jeden Tag habe ich gewusst, was zu machen ist. Es hat Strukturen gehabt. Und damit eben auch, wenn man die Arbeiten verrichtet hat, hat man die Freiräume gehabt. Und die konnte ich auf meine Art nutzen und auch auswerten. Auch wenn ich beispielsweise sehr wenig Zeit hatte für die Schule, aber es hat mir doch Gelegenheit gegeben, in diesem Freiraum gut zu atmen.
Es hat einen Abschnitt, der mich sehr berührt hat, der Stau, oder? Die tun den Stau quasi wie eure Kapelle beschreiben. Und wir hören jetzt einen kurzen Ausschnitt daraus.
In der ungeheizten Werkstatt drang oft durch die dünnen, zum Teil zerbrochenen Scheiben und durch die großen Spalten der alten, ausgetrockneten Fensterfassungen der giftige Ostwind, der sich hartnäckig in seinem Werkraum an seinen schäbigen Arbeitskleidern festkrallte. Hier musste Florian in schulfreier Zeit reisig bündeln. War die Kälte zu groß, die Hände, Füße und der Körper durchfroren, flüchtete er heimlich in den Stall zu den Kühen. Dieser Stall war sein Zufluchtsort. Nicht selten wartete er mit nackten Füßen in flüssig warmem Kudung, um sie aufzuwärmen. Der alte Friedli hatte ihm das beigebracht. Hier, in diesem Stall, roch es wohlig nach Dung, Stroh und Wärme. Hier fand er besinnliche Momente. Der Stall war eine Art Heimat, sein Lebenszentrum, ein Ort des tiefen Nachdenkens, der Geborgenheit, der Stille und Ruhe. Er war seine neue Kapelle.
Roland Begert, das Buch «Lange Jahre fremd» trägt den Untertitel «Ein biografischer Roman». Das hat also mit eurer Lebensgeschichte zu tun. Warum habt ihr das Buch als Roman geschrieben und nicht als Tatsachenbericht?
Ich habe eigentlich, als ich das erste Mal die Überlegung angestellt habe, ich möchte irgendetwas machen. Ich möchte mich noch ein bisschen schriftstellerisch betätigen oder wissenschaftlich betätigen. Habe ich gedacht, ich will ein bisschen eine Untersuchung anstellen über Heimkinder, über Kinder, die fremdplatziert sind, über Verdingkinder. Das war so die erste Idee gewesen. Und dann habe ich gedacht, ich will viele Dokumente beschaffen, damit es eben auch einen gewissen wissenschaftlichen Charakter bekommt. Und dann muss ich sagen, bin ich einfach mit der Zeit auf so grosse Schwierigkeiten gestossen mit den Amtsstellen, dass ich eigentlich das Projekt ziemlich schnell aufgegeben habe. Und dann habe ich gefunden, in Romanform lässt sich das viel schöner gestalten.
Wie nach ist er denn, eure Lebensgeschichte, der Roman?
Es ist schon so, der Florian, der die Hauptfigur spielt, ist eigentlich dadurch entstanden, indem ich mir gesagt habe, ich kann schlicht einfach nicht die Ich-Form wählen. Weil die Ich-Form hat mir immer gedacht, ich habe viele Lebensberichte gelesen und da ist immer ich gestanden und das hat mich so irgendwie larmoyant gedacht. Das hat mich so narzisstisch gedacht, so wehklagend und wehleidig. Ich habe diese Art nicht gefunden und dann habe ich gedacht, ich packe gescheiter mich raus, stelle das in eine Person rein, eben in den Florian rein und begleiten und den Florian mit all diesen schweren Lebensproblemen, die er hatte. Und tue den wie unter einer Lupe beobachten, wie er jetzt sich entwickelt vom jungen Mensch zu einem erwachsenen Mensch.
Was hat es denn gebraucht für euch, dass das überhaupt ist möglich war, dass ihr das noch einmal alles in jedem Detail raufkommen lasst?
Ich habe nicht denkt, dass ich eigentlich noch innere Schwierigkeiten bekomme mit dem. Als ich nämlich daran gearbeitet habe, habe ich plötzlich gemerkt, ach, das rührt doch einem recht tüchtig durcheinander. Und ich glaube, ich hätte es nicht können schreiben, wenn ich nicht irgendwie im Hintergrund ja einmal ein harmonisches zu Hause hätte. Wo ich weiss, da kann ich Kraft schöpfen bei der Familie. Wir haben auch glücklicherweise ein Familienchalet in Kantersteg. Ich habe mich viel dort zurückziehen dürfen, konnte Überlegungen anstellen, konnte reflektieren, konnte lesen und konnte schreiben. Und aus dem heraus konnte ich dann eigentlich das Buch so gestalten, wie man es jetzt kaufen kann.
Rausgekommen ist der biografische Roman «Lange Jahre fremd» von Roland Begert. Der heute 75-jährige Roland Begert ist übrigens als promovierter Wirtschaftswissenschaftler 30 Jahre lang Gymnasiallehrer in der Stadt Bern gewesen. In seiner Zeit als Lehrer hat er nicht über seine Vergangenheit als Verdingbub geredet. Das ist erst später wieder führen und aufgekommen.
Time to learn. Time.
Was für dein Kind erlebt haben, erzählen sie heute im Doppelpunkt hier bei SRF 1. Und das, weil der Donnerstag die offizielle Schweiz Heim und für dein Kind einladen tut. Das ist ein Gedenkanlass in Bern mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Die Monika Minder war so ein für dein Kind. Heute ist sie Bäuerin und hat 5 erwachsene Kinder. Seit 1969 ist sie in Leimiswil im Kanton Bern auf dem Bauernhof Sonnenseite. Ganz lang hat sie aber nicht die sonnige Seite vom Leben geniessen, sondern hat die Schattenseite kennengelernt. Im Gespräch mit der Cornelia Katzis vor dem Bauernhaus beschreibt Monika Minder eben die Schattenseite als für dein Kind.
Schon, dass man einfach eben kein Zuhause hatte und dass man an einem Ort einfach führig war. Meine Mutter und mein Vater mussten heiraten. Und da kam ein Kind ums andere auf die Welt und die zwei sind einfach nicht schlagen gekommen. Der Vater war Alkoholiker und die Mutter, sage ich gerne, ist einfach mit sich selber verschwiegen, damit dann noch 4 Kinder schlagen gekommen. Dann ist die Ehe geschieden worden. Und meine Mutter ist nachher mit 3 von diesen 4 Kindern heim zu ihrer Mutter. Das war eine Notlösung, ein Provisorium und ist ein Providurium geworden. Die Mutter hat dort den Knecht ersetzt oder den Bauer. Und wir kleine Stöpsel mussten einfach machen. Müssen. Sobald man Gabeln in den Finger hat, musste man helfen. Und mir hat gelernt, werken, das war sicher nicht letztes. Aber Kinder sein haben wir überhaupt nie können. Ich hatte zum Beispiel einmal ein Baby gehabt, und das haben wir Giela noch kaputt gemacht. Aber Spielsachen haben wir keine gehabt.
Habe ich das richtig verstanden? Sie sind also bei Ihrer Großmutter aufgewachsen. Heisst das?
Also bis etwa, ich weiß eben nicht mehr genau, wenn das die Großmutter gestorben ist. Aber als die Großmutter gestorben ist, hat die Mutter arbeiten. Ja, hat ja dann auch müssen. Auf jeden Fall vom Bauern hat sie genug gehabt bis oben aus. Und ist dann in die Fabrik und hat uns eben verdingt. Also eins hierher, eins dorthin. Und ich habe es nicht gut gebracht. Ich war in einer Gärtnerei. Und ich musste dort einfach auch zwischen der Schulzeit innen. Am Morgen mein Ämtchen hatte und am Mittag mein Ämtchen hatte. Und habe schon seit in der 6. Klasse bin ich alleine verantwortlich für die Nacht, für etwa 7-8 Personen. Und gut geschafft hat es nichts, aber wirklich einfach ist man sich als Knecht oder als Jumpferin vorgekommen.
Viel arbeiten, das ist sicher das eine, nicht daheim sein, wie Sie sagen, ist das andere. Haben Sie auch Gewalt erfahren?
Ja. Am Samstag musste ich die Gärtner einwischen. Und die hatten einen Italiener. Und so wie der geredet hat, das hat mich so lustig gedacht. Und das war für mich neu gewesen. Und nachher bin ich bei dem geblieben stehen. Und wir hatten einen Schwatz gehabt und plötzlich hat die, ich weiß gar nicht, wie soll ich sagen, ob Chefin oder ich weiß auch nicht wie, die Frau gerufen und ich habe schon am Ton angemerkt, dass es nicht gut ist. Und als ich um eine Ecke kam mit dem Besen, hat die mir mit dem Winglerstünkel, heute weiss man vielleicht gar nicht mehr, was das ist, das ist so eine Metall, Lichtmetallglocke mit Löchern drin, einen hölzigen Stuhl mit einem Griff, wo man wirklich die Wäsche gestünkelt hat. Und mit dem hat die mir über den Kopf und über den Rücken abgeholt. Ich war so verrückt, gewesen, weil ich nicht geschafft habe und einen Schwatz hatte. Und dann hatte ich das Gefühl, das darf ich nicht, das muss ich mir nicht bieten. Und bin heim zu meiner Mutter und musste brüllen und gesagt. Und habe gesagt, ich gehe nicht mehr dorthin. Und nachher ist die Mutter halt auch da geworden, verrückt geworden, und geflucht und gesagt, was soll ich denn mit dir? Und nachher der Chef noch gekommen, und dann haben die zusammen geredet und dann musste ich wieder gehen. Und dann ist es schlecht und recht gegangen, weitere zwei Jahre. Bis einmal am Sonntag zu oben habe ich vergessen, nach dem Wischen vergessen, das Bodendeckel herzutun. Und nachher habe ich mit anderen Kindern hinten raus die Federn gebaut. Und nachher hat sie mir auch gerufen und ich habe gemerkt, es ist wieder etwas nicht gut. Und dann hat sie mich geschuppert und geklappt und geschüttelt und schaut. Und ich bin gerade in die Ecke hineingeflogen und ins Katzenblättchen geflogen. Und dann habe ich am anderen, ist am Ende gewesen, am anderen Tag, bin ich in die Schule und du vor Schule direkt heim. Also die Mutter war nicht daheim, aber nachher habe ich der Mutter nicht geschrieben, dass ich mein Leben nehme, wenn ich wieder dorthin muss.
Hat es in Ihrer Kindheit Personen gegeben, die Ihnen wie den Weg gezeigt haben zu dem besseren Leben?
Nein. Und ich denke, das braucht man auch nicht. Das Urvertrauen, ich glaube, das hat man in sich. Man hat eine Stimme in sich, die ihm sagt, das ist gut, und das, oder mit zwei Stimmen. Eine Stimme sagt, das ist gut, und die andere sagt, das ist nicht gut. Und ich habe mich auf die gute Stimme verlassen. Ich kann sagen, auf das Gefühl. Wenn mein Kind gebrüllt hat, dann habe ich gewusst, es hat mich nötig, und bin geschaut. Und wenn es halt auch bot, ist gesehen, hat man auch bot müssen schauen. Und wenn sie ruhig geschlafen haben, hat man die Arbeit machen und hat sie können schlafen. Das eine oder das andere hat man heute noch für. Wir haben sie einfach auch bei einem Baum hingestellt und bloß ein, bis sie wieder brüllt haben. Ja, sicher, wir hatten ja eine kleine Bauerei. Wenn wir meine Kinder nötig hatten, dann habe ich Zeit genommen und Zeit für sie.
Hat das Ihnen selber ein Stück weit wieder wie Heilung gegeben, etwas zu geben, was Sie selber so fest gebraucht hätten?
Ich denke es. Es kommt ja von den Kindern wahnsinnig viel zurück. Und wisst ihr, dort, wo ich war, am ersten Ort, dort hatten sie ein kleines Bübchen gehabt, etwa anderthalbjährig. Ich hatte gerne Kinder gehabt. Und ich habe das einmal geknuddelt und ich muss München gehen. Und die hat mir das gesehen und die hat mir das verboten. Sie hat nicht gerne, wenn ich ihr ein Kind küsse. Und das habe ich dann dürfen mit meinen Kindern. Und ich habe gesehen, es hat jedes Alter sein Schönes. Das Neugeborene, das total auf einem angewiesen ist. Oder eben später, wenn sie wäscheln, leverle. Von meinen fünf Kindern habe ich eins Mal gesagt, das ist eins ein Wunschkind. Aber gerne habe ich die alle eins wie das andere.
Monika Minder, reden wir noch von der Musik.
Ja, Musik. Ich bin nie dazu gekommen, ein Instrument zu spielen. Handorgeln hat mir aber noch gefallen, aber ich bin so etwas von einem Tollpatsch. Ich glaube, ich bringe die nicht fertig, links etwas zu spielen und rechts etwas anderes. Da habe ich mich auf Singen beschränkt. Und Ich singe und pfeife fast den ganzen Tag. Ja, einer von meinen Gielen sagt, Mutter, jetzt hab dich doch auf den Stuhl. Aber ich denke auch, dass mir Singen ganz viel hat über die Bänse weggeholfen. Das glaube ich dir nicht, aber es ist wahr. Das nimmt es schwer, wenn man Musik hat in den Ohren oder im Kopf. Und für das bin ich auch dankbar, dass ich eine Stimme habe zum Singen. Das, und ich habe es, glaube ich, auch weitergeben.
Erzählt die heute 67-jährige Monika Minder. Für ein Kind, das viel Kraft aus dem Singen nimmt. Dazu ist sie auch Dorftheaterregisseurin und hat neben ihren 5 Kindern auch Pflegekind bei sich aufgenommen. Ums Schicksal und ums Leid und Demütigung von der Verdingkind hier bei uns in der Schweiz geht es dann auch übermorgen Donnerstag, 11. April, ab der Nachmittag um 3 im Kulturcasino zu Bern. Dann findet der offizielle Gedenkanlass für Heim- und Verdingkind mit der Bundesrätin Simonette Sommaruga statt. Auch der Anlass. An diesem Anlass sind auch Betroffene eingeladen. Und von diesen Porträts, die Sie in dieser Stunde bei SRF 1 gehört haben, gehen alle, ausser Monika Minder, an diesem Anlass. Ihr ist es aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich, weiter wegzugehen. Die Sendung Doppelpunkt von heute gibt es für Sie zum Nachhören und später auch als Podcast zum Abladen unter srf1.ch.
SRF 1 Doppelpunkt. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.